Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns über den wunderbaren Sport mit den Pfeilen unterhalten haben. Die UK Open waren das letzte große Turnier, zu dem wir auch unsere Sendung gemacht haben. Und das ist eigentlich eine viel zu lange Zeit, um ohne Sendung auszukommen. Deswegen ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Double Trouble. Wir wollen mal wieder über die letzten Geschehnisse im Darts reden. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich, Christian Oehmicke, habe mir wieder fantastische Unterstützung geholt, Stammmitglied und immer dabei, der Michael Seehusen. Hallo Michael.
Hallo Christian.
Und auch sehr liebgewonnenes Stammmitglied inzwischen, der Kevin Barth, Sport1-Kommentator in Anführungsstrichen und Stammschreiber bei daten.de. Hallo Kevin.
Vielen Dank für diese wunderbare Begrüßung. Hallo Christian.
Und daten.de ist ja, da schreibt nicht nur der Kevin, da schreiben noch mehrere Leute. Und wir dachten uns, dann nehmen wir uns mal gleich noch einen Darts-Experten von dort mit ans Rohr. Zum ersten Mal dabei der Marvin van den Boom. Hallo Marvin.
Hallo, freut mich.
So, Jungs, Mensch. Was ist passiert in letzter Zeit im Darts? Fangen wir mal mit dem vielleicht ja wichtigsten Nebenbei-Turnier in der Darts-Szene an. Jeden Donnerstag auch eins der wenigen Sachen, die Sport 1 weiterhin noch überträgt, die Premier League. Und in diesem Jahr muss man durchaus sagen, ist es eigentlich recht spannend, zumindest was so die Gesamtstände angeht. Was allerdings überhaupt nicht spannend ist, war die Tatsache, dass die Judgment Night, die vor ein paar Wochen stattfand, überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Michael, was ist so dein Fazit von der Premier League dieses Jahr bisher?
Naja, also ein Fazit insgesamt können wir ja noch nicht ziehen, weil die Premier League noch andauert. Aber wenn wir uns jetzt mal nur auf die Hinrunde beziehen, dann muss man ja sagen, dass sich die beiden Spieler, über die wir ja am Anfang schon diskutiert haben, ob sie denn tatsächlich in die Premier League gehören, beziehungsweise die beiden, ja, die dann auf den letzten Drücker noch reingerutscht sind, also Jelle Klaassen und Kim Heibrechts, die sind dann tatsächlich auch ausgeschieden. Natürlich war es bei beiden ein bisschen unglücklich. Jelle Klaassen hatte da mit einer Verletzung zu kämpfen, musste dann auch operiert werden.
Und Kim Heibrechts.
Er wird noch operiert, ja, und Kim Heibrechts, der hatte ja dann doch einiges zu tun mit einem Trauerfall in der Familie. Seine Mutter war erkrankt und die ist dann auch gestorben. Also da ja kann man dann natürlich auch nicht zu hart ins Gericht gehen mit den Leistungen der beiden, aber schlussendlich sind Kim Heibrechts und Jelle Klaassen beide ausgeschieden mit nur 3 Punkten. Da war auch ja ein bisschen Abstand dann tatsächlich zu Dave Chisnell auf dem 8. Platz, der auch keine wirklich gute Hinrunde gespielt hat. Kevin hatte ja vorgeschlagen, die Premier League vielleicht nur mit 8 Spielern zu spielen. Vielleicht hätte man das tatsächlich tun sollen.
Kevin, würdest du da zustimmen? Mit 8 Spielern hätte man natürlich auch einige Wochen weniger, die man Darts zeigen könnte. Gerade weil die Premier League ja dann doch auch, glaube ich, einiges an Geld einbringt für die PDC. Jetzt ist die Frage, haben es Jelle Klaassen und Kim Heibrechts verdient, dass man sie nochmal einlädt oder eher nicht?
Gut, ob sie es verdient haben oder nicht, das müssen sie jetzt im Rest des Jahres dann im Endeffekt zeigen. Es wird jetzt darauf ankommen, wie sie das Jahr weitermachen, wie Jelle Klaassen zurückkommt, nachdem er im Mai dann operiert worden ist, was Kim Heibrechts macht. Also kategorisch ausschließen würde ich nicht, dass die beiden im nächsten Jahr wieder dabei sind. Aber dafür muss halt dann auch eine entsprechende Leistung kommen. Wir hatten halt dieses Jahr das Problem, dass wirklich sich 8 Spieler empfohlen haben und dahinter halt ein großes Loch kam. Und ich glaube nicht, dass das im nächsten Jahr wieder so sein wird. Es drängen ja von hinten auch Leute nach, wenn man da an einen Daryl Gurney zum Beispiel denkt. Aber Kim Heibrechts und Jelle Klaassen, die haben es selber in der Hand, in meinen Augen.
Jetzt ist Kim Heibrechts natürlich in der Judgment Night aufgrund des Trauerfalls, Michael hat es schon gesagt, nicht angetreten. Und Peter Wright hat dort mal einfach ein glattes 7-0 bekommen. ist natürlich die Frage, so eine Leckdifferenz kann am Ende ja dann vielleicht auch entscheidend sein, gerade weil das in der Premier League in diesem Jahr ja doch relativ spannend ist. Marvin, siehst du das unproblematisch, dass er da einfach gleich mal ein 7:0 bekommen hat?
Boah, also echt schwierig, weil ich glaube, so einen Fall hatte man auch noch nie, dass in dieser entscheidenden Nacht quasi, in einem entscheidenden Abend dann ein Spieler nicht spielen konnte. Vorher hatte man das ja öfter mal, dass der und der mal krank war, hat die Spiele danach geholt und dann konnte man das alles korrigieren, aber jetzt ging es halt nicht anders. 7-0 ist natürlich, will ich schon, ja, plus 7 ist in der Tabelle, wo es vor allem dieses Jahr so eng zugeht, natürlich schon eine Hausnummer. Aber ich muss sagen, da habe ich auch über andere Möglichkeiten nachgedacht. Macht man da irgendwie, keine Ahnung, 1-0 oder wertet man nur 2 Punkte für die Tabelle? Es ist, glaube ich, echt da nicht so einfach, da eben gerecht zu werden. Und ja, ich glaube, im Endeffekt wird sich Peter White, würde ich sagen, für die Playoffs qualifizieren. Und das, ob es denn an einer Leckdifferenz dann entscheidet, ich glaube, er hätte es doch so geschafft.
Ja, eine Möglichkeit, die mir vielleicht noch eingefallen wäre, dass ja man hätte das Spiel vielleicht noch nachholen können an einem der beiden Spieltage, an denen nur 4 Spiele stattfinden, dann hätte man natürlich Kim Heirorecht später nochmal dazu nehmen müssen. Ja, das macht natürlich schon einen kleinen Unterschied jetzt, dass Peter Wright dann eine 7:0 ja, Leckdifferenz für das Spiel gutgeschrieben bekommen hat. Denn ich glaube, ein 7:0 ist ja sehr unwahrscheinlich und ja, schwierig. Vielleicht hat es da auch einfach bei der PDC keine Überlegung gegeben diesbezüglich oder man hatte da keine andere Regel. An allen anderen Spieltagen, ja, hätte man das Spiel dann verlegt oder es getauscht mit einem anderen Spiel. Das geht ja dann an der Judgment Night nicht so gut und natürlich auch am allerletzten Spieltag nicht. Aber ja, schwierig zu lösen, aber vielleicht hätte man es tatsächlich noch nachholen können. Das wäre so mein Gedanke da gewesen.
Also ich hoffe jetzt da einfach mal, dass die Leckdifferenz letztlich dann nicht entscheidend ist, selbst wenn es dann vielleicht an die Platzierung geht, weil auch da ist es ja dann vielleicht ein Unterschied, ob man gleich im Halbfinale gegen Michael van Gerwen zum Beispiel ran muss oder erst später. Aber ich denke mal, Peter Wright wird sich da ohne Probleme für das Halbfinale qualifizieren. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass ihr mir da zustimmt, Kevin, dass die beiden sicher sind. Danach sieht es dann schon deutlich spannender aus, oder?
Ja, es ist richtig. Also wir haben ja eben noch darüber gesprochen. James Wade als Tabellenletzter hat theoretisch auch noch eine Chance. Aber es gibt quasi schon auch einen Kampf um verschiedene Plätze. Ja, Gary Anderson, Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Adrian Lewis, Dave Chisnell sind alle noch im Rennen. Chisnell hat in den letzten Wochen dann plötzlich aufgedreht, hat ja auch am letzten Donnerstag, als er zweimal ran musste, auch beide Spiele gewonnen. Michael hat es schon gesagt, die Hinrunde war nicht gut von Chizzy und jetzt ist er halt plötzlich wieder da. Es wird eng. Also das ist ja auch keine Laufkundschaft, die wir haben. Es wird auf jeden Fall dann ein großer Name oder natürlich auch mehrere im Endeffekt dann nicht dabei sein. Also ob es jetzt ein Gary Anderson ist, ein Phil Taylor, ein Raymond van Barneveld, ich habe sie eben alle schon aufgezählt. Ja, im Endeffekt haben nur noch, denke ich, 2 Platz. Ich glaube nicht, dass Peter Wright das noch verspielt und Michael van Gerwen ist mit 19 Punkten schon relativ safe, wenn man sich das jetzt so anguckt. Ich weiß nicht, was reichen wird. Es sind jetzt noch 3 Spiele für die meisten Spieler zu machen. Ich denke mal, 18, 19 Punkte könnten reichen, aber das jetzt zu prognostizieren, das ist schwierig.
Ja, natürlich, aber ich hätte es eigentlich schon ganz gerne, dass ihr das prognostiziert, schon allein, damit ich es euch beim nächsten Mal...
Dann Anderson und Van Barneveld.
Also. Anderson und Van Barneveld, okay. Marvin, was meinst du? Also Phil Taylor wird natürlich in seinem Abschiedsjahr auch nochmal, das wäre schon eine dicke Überraschung, beziehungsweise ein dicker Verlust, wenn er in seinem Abschlussjahr nicht ins Halbfinale kommt, oder?
Ja, ich würde es ihm auf jeden Fall auch sehr gönnen. Das wäre eigentlich nochmal ein schöner Abschied aus der Premier League, die er jahrelang dominiert hat. Aber schaut man auf das Restprogramm von Taylor, da wartet jetzt Donnerstag Peter Wright, dann gegen Van Gerwen und am letzten Spieltag vielleicht gegen Lewis, das entscheidende Spiel. Also, boah, das wird schwer für The Power, dass sich dann noch irgendwie ins Halbfinale spielt und ich würde im Moment auch sagen, Anderson, eigentlich sollte er es schaffen, aber in den letzten Wochen noch ziemlich unkonstant. Dann spielt er mal wieder ein gutes Spiel und dann verliert er wieder. schwierig. Und Barney war eigentlich auf einem guten Weg, hat dann letzte Woche an seinem Geburtstag dann ja gegen einen hervorragenden Michael van Gerwen verloren. Boah, wird schwierig, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich aber auch sagen, Anderson und Van Barneveld, neben Wright und Van Gerwen.
Hui, okay. Was ist mit Adrian Lewis, Michael? Der hat einen neuen Data gespielt am 11. Spieltag. Sollten wir den nicht vielleicht auch noch mit reinnehmen?
Naja, Adrian Lewis, der hat ja jetzt noch ein Spiel weniger als ja die Spieler um ihn herum. Das könnte natürlich noch für ihn sprechen. Der hat jetzt am kommenden Spieltag zwei Matches auf dem Programm, eins gegen James Wade und ja das andere gegen Van Gerwen wird dann natürlich schwierig. Allerdings auf die kurze Distanz ist Adrian Lewis da vielleicht auch einen Punkt zuzutrauen. Deswegen sollte man Adrian Lewis auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Aber ich glaube, das direkte Duell zwischen Gary Anderson und Raymond van Barneveld jetzt in dieser Woche, das wird sicherlich ein wegweisendes Spiel. Also wer sich da durchsetzt, der hat dann, denke ich, auch gute Karten, bei den Playoffs dabei zu sein. Und ja, ansonsten stimme ich da auch Marvin zu. Ich würde es Phil Taylor tatsächlich auch gönnen, dass er jetzt in seiner letzten Premier League-Saison bis zum Ende dabei bleibt. Und ja, auch wenn vielleicht in den Playoffs dann nicht mehr so viel gehen wird für ihn, ganz einfach, dass er noch einen würdigen Abschied bekommt. Das, denke ich, wäre schon schön.
Absolut. Ich denke mal, einig sind wir uns dabei, dass bei James Wade die Chancen eher, wie Kevin schon gesagt hat, theoretischer Natur sind. Und Dave Chisner kommt dessen Aufbäumen ein bisschen zu spät, Kevin?
Ich weiß es nicht. Also das, was er jetzt aktuell spielt, das ist wirklich gut. Aber es ist halt auch die Frage, kann er das jetzt wieder über mehrere Wochen? Also bei Dave Chisner ist immer so die Geschichte. Wenn es dann drauf ankommt, funktioniert es dann oder funktioniert es nicht? Also ich kann mich erinnern, dass er auch schon im Premier League Halbfinale stand und dann gegen den späteren Sieger 8-7 verloren hat und es da dann auch selber in der Hand gehabt hat. Also Dave Chisner, den schätze ich jetzt, wenn es wirklich um was geht, schätze ich ihn jetzt als den unstabilsten von denen da vorne ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es mich jetzt überrascht hat und positiv auch war, dass er jetzt da nochmal deutlich zulegen konnte die letzten Wochen. James Wade ist das Gegenteil. Der hat stark angefangen, ein paar Wochen lang wirklich dann auch ungeschlagen gewesen und jetzt aber einige Niederlagen kassiert und da kommt The Machine so ein bisschen ins Stottern.
Also 3 Spieltage sind es noch bis zum Ende der Gruppenphase der Premier League, dann gibt es die Playoffs am 18. Mai in der O2 Arena in London. Ja, also Van Gerwen, Wright und Taylor Anderson, Van Barneveld, eventuell noch Außenseiterchancen für Adrian Lewis, das lese ich jetzt so aus euren ja, Vorhersagen dafür. Ja, gibt es noch irgendwas zur Premier League zu sagen? Ich glaube,
wir hatten den wieder mal großartigen Spieltag in Rotterdam mit dem unglaublichen Empfang in meinen Augen für Raymond van Barneveld. Der wird sich auch wünschen, dass sein Match gegen Gary Anderson am Donnerstag wieder in Rotterdam wäre, denn in der Hinrunde hat er ihn ja mit einer hervorragenden Vorstellung geschlagen.
Das ist ist so eine Frage. Könnte man ja vielleicht auch nochmal in die Runde bringen, Marvin, sollte man die Premier League vielleicht auch noch auf andere Länder ausweiten als nur auf die Niederlande?
Schwierig. Es gibt ja immer das Gerücht, dass es nächstes Jahr dann vielleicht auch in Berlin oder zumindest in Deutschland der Fall sein soll.
Da darf ich ganz kurz einsteigen. Ich war am Wochenende in Saarbrücken und habe gehört, dass Elmar Paulke am Mittwoch eine Lesung gehabt hat da im Saarland und verkündet hat, dass es diesen Spieltag geben wird nächstes Jahr. Das ist so etwas, was im Presseraum so rumgegeistert ist. Also Berlin 2018 wird relativ wahrscheinlich, zumindest wenn man Elmar Paulke glaubt.
Das wäre dann tatsächlich was, wo ich auch hingehen könnte. Da ja, könnte man mal drüber nachdenken. Deutschland natürlich die Frage, Michael, ob das nicht noch ein bisschen zu früh kommt, oder?
Ja, das kommt natürlich auch auf die Kapazität der Halle dann drauf an, ne? Also es gibt ja auch in England Premier League Spieltage, wo dann vor, ja, ich sag mal, 5.000 Zuschauern so um den Dreh gespielt wird. Sowas ist in Deutschland sicherlich machbar. Ja, da muss man mal sehen, ob tatsächlich der Ticketverkauf dann so gut laufen würde, dass man eine größere Halle gefüllt bekommt. Ich weiß nicht, ob es so groß wird wie in den Niederlanden schon, aber die Premier League in Deutschland, die wird ja auch seit vielen Jahren jetzt von Sport 1 übertragen und es sind ja die absoluten Weltstars, also sowas sollte dann ja auch einiges an Publikum anziehen. Dementsprechend finde ich diese Überlegung, die Premier League nach Deutschland zu holen, nicht fehl am Platz. Da kann man, denke ich, einiges draus machen. Und wie viel Potenzial da tatsächlich drin steckt, das wird sich dann zeigen.
Freche Frage, wenn man darüber nachdenkt, die Premier League nach Berlin zu bringen, gibt es im nächsten Jahr eine Wildcard für Max Hopp, Marvin?
Ach, bitte nicht, würde ich fast sagen, Moment. Ich glaube, das käme deutlich zu früh, weil Max ja selbst auf der Pro-Tour Probleme hat, sich im Moment zu stabilisieren und sich auch für die Events der European Tour überhaupt zu qualifizieren. Also Premier League würde ich für Max Hopp im Moment gar nicht gut finden. Der hat ja die World Card für das Turnier in Las Vegas der World Series. Da muss man mal schauen, wie er das so aufnimmt. Aber Premier League käme meiner Meinung nach noch deutlich, deutlich zu früh.
Ja, ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Wir machen mal eine kurze Pause, sind dann mit den European Tour Events der letzten Zeit wieder da. Vorher noch aber ein kleiner Hinweis. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt's bei meinsportradio.de live den Draft in der NFL. Die besten College-Football-Spieler sind dabei. Christian Schimmel wird für euch das Ganze analysieren, der Mann von derdraft.de. Und in den weiteren Runden gibt's dann ebenfalls live den NFL-Sport in den Nächten bei meinsportradio.de. Hört mal rein.
Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de. meinsportradio.de goes Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wir sind zurück bei Double Trouble, haben ausführlich über die Premier League berichtet und über die Gerüchte, dass nächstes Jahr eventuell der erste Spieltag sogar in Berlin stattfinden soll. Tja, dann schauen wir mal auf die European Tour. Die ist ja bekanntermaßen weitgehend in Deutschland angesiedelt inzwischen und so auch die ersten drei Events, die da jetzt schon vorbeigegangen sind. Fangen wir mit dem Turnier in Hildesheim an. Das ist schon eine Weile her, nämlich ziemlich genau einen Monat. Vom 24. bis 26. März fand das statt und ja, es wurde nicht von Michael van Gerwen gewonnen. Das ist fast schon traumatisierend für mich, was jetzt meine Moderation dann angeht. Michael, es hat Peter Wright gewonnen und der spielt so eine richtig klasse Saison bisher, ist fast, ja, nicht nur fast, ist derzeit eigentlich so ein bisschen der dominierende Spieler, oder?
Ja, auf jeden Fall hat Peter Wright einen sehr guten Start in die Saison erwischt. Er hat ja sein Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale gegen Gary Anderson dann ziemlich gut verarbeitet und ja, ist gleich mal mit einem Major-Erfolg gestartet, also den UK Open. Das war ja ein Turnier, bei dem Michael van Gerwen nicht dabei war. Und da hat man dann natürlich auch so ein bisschen gerätselt, ob van Gerwen ja dann auch für Peter Wright schlagbar ist in einem Finale, wenn es direkt zu diesem Duell kommen würde. Die European Tour ist ja jetzt ja noch nicht ganz dasselbe wie ein Major-Turnier, aber diese Finals dort auf einer Bühne vor Publikum, das hat schon so ein bisschen was von einem Major-Charakter. Und dass Peter Wright es da nach der langen Durststrecke gegen van Gerwen jetzt endlich geschafft hat, einen wichtigen Sieg einzufahren, das ja zeigt, wie stark er dann auch geworden ist, wie viel Selbstvertrauen er vielleicht auch aus den UK Open gezogen hat. Und man muss dazu sagen, dass das von van Gerwen im Finale jetzt nicht das ganz hohe Niveau war. Also da hat van Gerwen dann natürlich auch ja Angriffsfläche geboten für Peter Wright, die der dann nutzen konnte. Aber Peter Wright hat in der Vergangenheit solche Gelegenheiten gegen van Gerwen schon häufiger bekommen und es dann nicht hinbekommen, das Match für sich zu entscheiden. Und dass es jetzt geklappt hat, dieser 6-3-Erfolg, da ist, denke ich, auch bei Peter Wright einiges an Druck abgefallen. Und ja, der nächste Schritt wäre jetzt natürlich dann auch ein Major-Turnier zu gewinnen. Am besten gegen Van Gerven im Finale. Das wäre dann die Krönung für Peter Wright. Aber dieser European-Tour-Erfolg, den nimmt er sicherlich gerne auch mit.
Also ein Major-Turnier hat er mit den UK Open jetzt dann.
Ja, aber ich meine eins gegen Van Gerven, weil er da nicht dabei war. Und das ist dann...
Ja, das stimmt.
Ja, dann wären alle Kritiker beruhigt, glaube ich.
kann das, Kevin, für Peter Wright jetzt vielleicht so ein Anstoß sein, dieses Trauma auf Van Gerven dann auch endgültig ad acta zu legen und jetzt definitiv zu wissen, ich kann den schlagen, also vielleicht dann auch mal in einem großen Match, wie Michael sagt?
Ja, man muss ganz klar sagen, Peter Wright ist sehr, sehr gut unterwegs und hat Van Gerven jetzt auf der European Tour geschlagen. Ich denke, dass so ein Major-Turnier schon nochmal was anderes ist, weil Van Gerven mir in diesem Jahr auch den Eindruck macht, als würde er, ja, nachdem er da 25 Titel in 2016 gewonnen hat, als würde er jetzt so ein bisschen auch ab und zu mal runterfahren, nicht alles mit vollem Fokus angehen. Und er ist ja auch keine Maschine. Ich denke aber, dass er dann gerade, ja, nee, also Tim Bensko singt das doch jetzt auch. Das ist doch hier der Titelsong für Michael van Gervens neues Album, was demnächst rauskommt. Nein, Quatsch. Es ist jedenfalls, ja, wenn das World Matchplay kommt, glaube ich, dass Van Gerven halt einfach wieder voll da sein wird. Allerdings, ja, wird Wright immer besser, immer konstanter, immer stabiler. Und ich bin gespannt, wann er Gary Anderson in der Weltrangliste attackieren kann und ob er möglicherweise am Ende des Jahres die neue Nummer 2 der Welt wird. Also Wright ist momentan ganz klar, ja, derjenige, auf den man richtig Acht geben muss. Aber Van Gerven in einem Major-Turnier im Finale zu schlagen, das weiß ich nicht. Da muss einiges an dem Tag dann auch passieren.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Marvin, über das Turnier in Hildesheim brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel reden, aber wir müssen noch kurz ansprechen, dass die deutschen Spieler sich bei dem Turnier nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, ne?
Insgesamt muss man sagen, vielleicht nein, aber es gab durchaus die eine oder andere Überraschung, das muss man trotzdem hervorheben. In Jena war es Steffen Siebmann, den hatte keiner auf der Rechnung und der stand nun auf einmal im Achtelfinale. Da konnte man nicht wirklich mit rechnen. Und jetzt in Saarbrücken war es Nico Blum, der 16-Jährige, der sich qualifizieren konnte und dann auch gegen Josh Payne das erste Spiel 6-4 gewonnen hat. Das waren gute Leistungen dieser beiden Spieler. Insgesamt muss man aber sagen, Max Hopp enttäuschend bisher zum Beispiel, nur für ein European Tour Event qualifiziert. Und ja, auch bei Martin Schindler hat sich zwar zweimal qualifiziert, aber auch dann direkt das Auftaktspiel verloren. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben für die nächsten Events.
Ist definitiv. Ich meinte jetzt eigentlich insbesondere in Hildesheim, weil wir dort alle vier deutschen Qualifikanten gleich mal in der ersten Runde raus sind. Kevin Mensuzljevic hat es immerhin ins Viertelfinale geschafft, aber so richtig in die Saison kommt er auch noch nicht, ne?
Naja, ich meine, Menzo hat 2 Monate Pause gehabt. Ich konnte mich am Wochenende auch mit ihm in Saarbrücken unterhalten. Er hat gesagt, er muss jetzt wieder reinkommen und er zeigt auch immer wieder gute Spiele. Aber Menzo hat auch jetzt momentan hin und wieder Auftritte dabei, die mir nicht gefallen. Also, wo ich dann auch sagen würde, da sind einige schlampige Momente dann auch dabei, die es vielleicht so im letzten Jahr nicht gegeben hat. Also ich bin gespannt, wie das bei ihm weitergeht. Er ist immer jemand, der in den letzten Wochen immer wieder auch in Viertelfinals einzieht, war auch in einem Halbfinale. Aber ja, wenn du die 9 der Welt bist, dann muss halt auch der Anspruch sein, dass vielleicht dann auch irgendwann mal wieder ein Titel kommt. Den Eindruck macht er mir nicht, wenn ich jetzt persönlich mit ihm rede. Also ich habe ihm dann auch gefragt, wie ist das? Du hast letztes Jahr in den Major-Turnieren oftmals früh verloren. Willst du da jetzt mehr den Fokus drauf legen? Hat er gesagt, nee. Wenn er die erste Runde ausscheidet dann und trotzdem gut spielt, dann ist es ihm, dann ist das okay. Und das ist halt eine Einstellungsgeschichte, die halt bei einem Top-10-Spieler eigentlich nicht sein darf.
Das ist auf jeden Fall grenzwertig, ja. Kommen wir mal zum Turnier in Jena, das German Darts Masters. Und endlich kann ich wieder meinen Standardtext runterbeten. Ein Turnier ist vorbeigegangen und Michael van Gerwen hat es gewonnen. Michael, mit einem 107er Average im Finale gegen Jelle Klaasen. Er scheint gegen Klaasen immer besonders motiviert zu sein, ne?
Ja, es gibt da natürlich eine Rivalität zwischen Van Gerwen und Klaasen. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Aber ja, Van Gerwen hat es bei dem Turnier geschafft, die Verhältnisse wieder gerade zu rücken, wenn man so will. Also seine Niederlage beim ersten European Tour Event, die hat er ja wieder in Ordnung gebracht mit dem Titel dann beim zweiten Turnier. Auch wenn wir dann gleich über das dritte Turnier sprechen werden, wo es dann nicht so gut geklappt hat. Aber ja, Van Gerwen, der hat ja auch ein paar Probleme schon gehabt in diesem Jahr mit einer Verletzung. Er musste in der Premier League einmal pausieren und dann ein Spiel nachholen. Und da sind dann natürlich auch ein paar Fragezeichen, ob er dieses Jahr jetzt auf dem Level komplett spielen kann, beziehungsweise wie sehr da diese Verletzungssorgen ihn weiter plagen werden. Das muss man natürlich auch mal abwarten. Aber wenn Michael van Gerwen im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann ist er natürlich nach wie vor der beste Spieler. Und das hat sich da auch in Jena gezeigt, wo er ja ein ums andere Mal hohe Averages gespielt hat, auch im Achtelfinale unter anderem gegen Christo Reyes. Da hat er ein 111er Average gespielt. Und ja, da war es letztlich ungefährdet. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Jelle Klaasen jetzt auch eine sehr starke European Tour Saison bisher spielt. Der ist bei allen drei Turnieren weit gekommen und das immer war ja auch im vergangenen Halbfinale, ne? Ja, genau. Und das war ja auch im vergangenen Jahr so ein bisschen die Story, dass er sich eigentlich bei allen Turnieren in den Vordergrund gespielt hat, aber letztlich dann kein einziges Turnier gewonnen hat.
Aber dann kann es ja eigentlich nicht mehr so lange dauern, Kevin, oder?
Gut, bei Jelle Klaasen muss man auch ganz klar sagen, also die richtig großen, starken Spiele waren jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich gar nicht dabei. Also Jelle Klaasen hat immer Anfang, Mitte 90 gespielt, vielleicht mal höher 90, aber wenig 100 plus und hat dann häufig einfach auch das Glück in Anführungsstrichen gehabt, dass der jeweilige Gegner auch nicht an sein Maximum herangekommen ist. Also man muss ganz klar sagen, man muss das honorieren. Dreimal bei European Tour Turnieren mindestens ins Halbfinale gekommen jetzt, trotz dieser Handverletzung, da habe ich größten Respekt. Aber an seinem Maximum ist er jetzt momentan nicht. Ich bin gespannt, wie er sich dann von dieser Handoperation erholt, wie schnell er wieder da ist, weil im Sommer sind natürlich nochmal mehrere Turniere. Im Juni zweimal European Tour und im Juli World Matchplay, das sogar dreimal European Tour, das sind Dinge, da musst du halt wieder voll da sein. Aber für den Moment, also die Ergebnisse stimmen, auch wenn die Leistungen ein bisschen besser sein könnten. Er macht ja gerade so ein bisschen rum mit der Doppel 18, die hat er früher quasi ja permanent angespielt, jetzt hat er zu Tops gewechselt und wenn er dann die Doppel 18 anspielt, dann gibt's manchmal trifft er sie, dann, also er weiß gerade nicht so recht, ob er lieber auf Doppel 20 oder auf Doppel 18 spielen soll. Bin ich auch mal gespannt, für was er sich dann letzten Endes noch entscheiden wird in nächster Zeit.
Also bei Jelle Klaasen habe ich ja immer so das Gefühl, der schafft den endgültigen Durchbruch eigentlich nicht und das über jemanden, der vor 11 Jahren immerhin Weltmeister geworden ist, bei der BDO zwar, aber in einem Finale gegen Raymond van Barneveld. Marvin, was fehlt bei Jelle Klaasen noch, um diesen Schritt zu machen, um endgültig auch ein Top-10-Spieler zu werden? Weil ich denke mal, wir sind uns einig, das Zeug dazu hat er.
Das Zeug hat er auf jeden Fall. Das hat er schon oft genug gezeigt, aber da sind auch dann manchmal Spiele dabei, dann kommt halt ein Average von 90 und bei den großen Turnieren reicht er dann in der Endphase halt eben nicht mehr. Die hohen Averages bei ihm, also 100er sieht man sehr, sehr selten bei Klaasen und ich denke, wenn er noch diesen Schritt gehen kann, konstant an die 100er-Grenze zu kommen, dann ist auch mehr möglich und vielleicht muss es dann irgendwie mal ein Major-Turnier sein, wo man mit Glück weiterkommt oder so, dass er da mal ein Erfolgserlebnis hat und das mitnehmen kann, weil European Tour ist das eine, aber ein großes Major-Turnier, dann ist nochmal was anderes und ja, muss man abwarten, ob Klaasen dieses Jahr den Schritt gehen kann. Die Premier League hat er jetzt hinter sich. Viele andere sind daran zerbrochen. Wenn ich überlege, früher mal Mark Webster oder auch Michael Smith, der danach ja wirklich ja, fast quasi in ein Loch gefallen ist, das ist bei Klaasen jetzt nicht so. Also bin ich schon gespannt und würde es ihm auch gönnen, dass er vielleicht mal in ein großes Major-Halbfinale oder auch weiter einziehen kann.
Absolut. Michael, wenn wir über das Turnier in Jena reden, dann können wir auch gleich das Schlimmste erledigen und über Max Hopp reden. Es war das einzige Turnier der drei European Tour Events, für das er sich qualifiziert hat, und spielt im ersten Match eigentlich relativ gut, ein 97er Average, und kann das dann gegen Gavin Price nicht mal ansatzweise bestätigen. Was ist im Moment los bei Max Hopp?
Naja, es ist immer noch dasselbe Problem meiner Meinung nach wie im vergangenen Jahr. Also Max Hopp, der hat immer mal wieder Matches dabei, wo er andeutet, ja, was in ihm steckt, welche Averages er auch erreichen kann. Das hat er hier auch in der ersten Runde gezeigt gegen Robert Owen. Wie gesagt, der 97er Average, das ist eine starke Leistung, und ich glaube, das war auch einer seiner besten Averages, die er je gespielt hat, auf einem Bühnenturnier. Und ja, da muss einfach mehr Konstanz reinkommen in sein Spiel. Also er hat dann auch auf der Pro Tour große Probleme. Da hat er ja bei den UK Open Qualifiern es wieder hinbekommen, irgendwie sich nicht dafür zu qualifizieren, obwohl das Endturnier mit einem 128er Feld gespielt wird. Und das sind natürlich dann ja Ziele, die man bei seinen Ansprüchen schon erreichen sollte. Ja, das Jahr hat jetzt gerade erst angefangen. Also wir wollen es jetzt noch nicht komplett schlecht reden, da kann sich natürlich noch einiges verändern, aber im Moment sehe ich da keine wirklich große Veränderung bei Max Hopp im Vergleich zum vergangenen Jahr. Solche Ausrutscher wie in der zweiten Runde, wo er dann nur ein Mitte 80er Average gespielt hat, die darf er sich auf dem Level nicht erlauben, zumindest nicht, wenn er langfristig sich in den Top 32 etablieren möchte, was er ja auch schon mehrmals angekündigt hat. Und was ja dann der nächste Schritt wäre in seiner Karriere.
Jetzt ist Max Hopp die Nummer 42 derzeit in der Order of Merit. Aber wenn er so weiterspielt, Kevin, dann geht's eher weiter nach unten. Vor allem, wenn ich dahinter Spieler sehe, die jetzt dann auch ein bisschen nach vorne drücken, wie ein Robbie John Rodriguez zum Beispiel oder ein Rob Cross, über den wir später noch reden werden. Kevin, das geht eher nach unten jetzt, ne?
Ja, das ist richtig. Also er hat im Vergleich zur Weltmeisterschaft auch schon den einen oder anderen Platz auch eingebüßt. Es ist halt die Frage, wann kommt diese Stabilität, die es irgendwann einfach mal braucht. Also Max ist jetzt fünf Jahre, das fünfte Jahr dabei. Und klar, er ist 20, das ist ganz klar. Und er ist jung und er ist die deutsche Nummer 1 und jeder erwartet und macht und tut. Aber ja, er hat halt jetzt eigentlich auch Leute um sich herum, die ihm da vielleicht auch helfen können. Aber es hakt, es funktioniert nicht. Es stimmt irgendetwas nicht. Ich frage mich halt auch, ob es klug ist, ein Management zu haben, das von diesem Sport weniger versteht als er. Wo auch einer aus der Formel 1 kommt. Und beide kommen aus der Formel 1. Der eine hat zwei Jahre für die PDC Europe gearbeitet, der andere hat nie was mit Dart zu tun gehabt. Und das dann als Management, also finde ich grenzwertig, ist Max Entscheidung im Endeffekt, ja, drücken die anderen von hinten und es wird nicht einfacher. Je öfter er verliert, es muss sein Anspruch sein, die Qualifikationen dann auch mal zu schaffen, das in Deutschland, die deutschen Qualiturniere. Und ja, er muss diese Stabilität irgendwann bekommen. Er muss sich vielleicht auch mal überlegen, andere Trainingsmöglichkeiten sich zu schaffen, vielleicht mal ins Ausland gehen. Ja, weil wenn du in Plauen wohnst, im tiefsten Sachsen, das ist, mit wem möchtest du denn da trainieren, außer mit dem Sohn deiner Lebensgefährtin, mit dem 10-Jährigen? Das sind alles keine Voraussetzungen für einen Dartprofi in meinen Augen.
Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum er die Development Tour nicht mitnimmt. Also das ist ja eigentlich perfekt, um Selbstvertrauen aufzubauen, was er eigentlich auch wirklich nötig hat. Und da sind Spieler, die er auf jeden Fall schlagen kann. Und das frage ich mich auch, warum er das nicht macht. Robbie John Rodriguez hat es auch gemacht und Martin Schindler hat es auch gemacht in den ersten vier Turnieren. Das zweite hat sich mit der European Tour überschnitten. Aber ja, das verstehe ich auch nicht ganz, warum er das die Möglichkeit nicht ausschöpft. Super League spielt er auch nicht, deshalb bin ich da voll bei dir und sage, ja, beim Training muss er vielleicht irgendwas ändern.
Es ist halt
irgendwie. Development Tour sind die Turniere für Spieler zwischen 16 und 23. Also ich will das nur nochmal sagen, weil der ein oder andere möglicherweise mit dem Begriff Development Tour nichts anfangen kann. Also da haben die Spieler unter 23 die Möglichkeit, sich untereinander dann auch zu messen.
War, glaube ich, damals auch bei Michael van Gerwen ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Der hat sich auch lange Zeit schwer getan bei der PDC und als dann diese Development Tour oder damals hieß sie noch Youth Tour
ins Leben gerufen wurde. Challenge Tour oder Youth Tour, ja.
Ja, genau. Und da hat Van Gerwen, ich glaube, in der ersten Saison richtig gut mitgespielt und das Niveau, was er da gezeigt hat, das hat er dann auch mitnehmen können auf die Major-Turniere. Und ja, dann ist ihm endlich der große Durchbruch gelungen. Und ja, da kann es natürlich schon sein, dass Max Hopp, wenn er da etwas aktiver wäre, dann ja ein bisschen mehr Routine vielleicht in sein Spiel reinkommt und sich dann einfach ein bisschen sicherer fühlt, auch auf diesen Pro-Tour-Turnieren.
Also momentan ist halt die WM in höchster Gefahr. Also gut, wir haben jetzt 17 Turniere absolviert, 17 Ranglistenturniere. Ich glaube, es folgen noch mehr als 25. Da ist noch Zeit, aber momentan wäre Max Hopp halt nicht bei der Weltmeisterschaft dabei und er hat keine Super League wie ein Martin Schindler, um das zu korrigieren.
Das ist harter Tobak, den wir Max Hopp jetzt gerade an den Kopf werfen, aber ich glaube auch absolut zu Recht. Vor allem ist es besonders schade, nachdem wir bei der Weltmeisterschaft ja noch über seine klasse erste Runde gegen Vincent van der Voort geredet haben. Auch wenn dann die etwas, krachende Niederlage gegen Kim Heibrechts folgte, aber gut, lassen wir mal das Thema Max Hopp mal sein. In Jena, Marvin hat es schon angedeutet, hat immerhin dann ein anderer Deutscher auf sich aufmerksam gemacht. Und Michael, das war Steffen Siegmann. Ich muss zugeben, ich habe den Namen jetzt vor Jena noch nicht gehört. Du?
Nein, ich muss auch ehrlich zugestehen, dass ich das Turnier nicht so verfolgt habe, vor allen Dingen die vorherigen Runden nicht. Und deswegen würde ich die Frage direkt weitergeben an Kevin.
Vielen Dank. Ja, manchmal kriegt man Geschenke und weiß gar nicht, wo sie herkommen. Nein, Steffen Siebmann hat zum ersten Mal überhaupt bei der Quali auf der European Tour teilgenommen. Er hat zuvor 2011 mal, als es noch Players Championships in Deutschland gab, hat er mal an 4-5 Stück von diesen Turnieren teilgenommen und ist jetzt plötzlich auf der European Tour aufgetaucht und hat sich qualifiziert, völlig unerwartet. Und hat es dann ins Achtelfinale geschafft, hatte da schon auch Glück, das muss man ganz klar sagen. Also hat gegen Andrew Gilding gespielt, der, glaube ich, eines seiner schlechtesten Spiele in seinem ganzen Leben gemacht hat. War der Schnitt unter 70? Ich weiß es nicht genau.
Ja, 66. Ja,
66, genau. Eines der Spiele, an die sich auch, glaube ich, die Kommentatoren auf der European Tour noch lange erinnern werden, weil es einfach sehr schwer zum Anschauen war. In der zweiten Runde war Steffen Siebmann dann leicht besser, hat aber auch davon profitiert, dass Joe Cullen auch keinen guten Tag hatte und hat ihn dann eben auch geschlagen und im Achtelfinale klar an Simon Whitlock gescheitert, wo er aber vom Average her sein bestes Spiel dann gemacht hat. Also für mich war das natürlich eine große Überraschung, aber ich würde mich freuen, wenn er die Chance weiter nutzt, weiter Turniere spielt und warum nicht? Also gewisses Potenzial finde ich da jetzt schon zu sehen, aber man muss ganz klar sagen, es gab wenige Deutsche, die es bislang, mit solchen Darts dann wirklich bis ins Achtelfinale geschafft haben. Das war schon sehr überraschend.
Ja, gut, dann sprechen wir gleich nochmal nach der nächsten Pause über das Turnier in Saarbrücken, was ja gerade am vergangenen Wochenende gespielt wurde. Vorher aber nochmal ein kleiner Hinweis aufs nächste Wochenende. Dort überträgt mein Sportradio.de 3 Tage lang Goalball live aus Berlin. Und Kevin, du bist mit dabei. Was ist das überhaupt?
Der Goalball ist eine paralympische Sportart, vor allem für Menschen mit Seheinschränkungen. Willst du jetzt, dass ich den kompletten Sport erkläre? Ich glaube nicht.
Nein, also,
es ist ein Ballsport, der in meinen Augen sehr, sehr gut mit anzusehen ist. Es sind die Nationalmannschaft aus Deutschland wird mit 2 Teams da sein, ein weiteres Team von den Paralympics. Also es ist ein schönes Turnier, was da am Wochenende gespielt wird, auch mit Vorbereitungen Europameisterschaft, die in diesem Jahr ansteht. Ich werde das zusammen mit einem Kollegen für mein Sportradio live aus Berlin kommentieren und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mal reinschaltet. Da erklären wir dann natürlich auch nochmal deutlich mehr, was im Goalball passiert und ich freue mich
drauf. Ja, wir uns auch. Also Samstag bis Montag jeweils ab 10 Uhr dann live zu hören auf meinsportradio.de und wir reden gleich weiter über Darts.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind nochmal zurück bei Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Christian Ömicke, Michael Seehusen, Kevin Barth und Marvin Vandenboom diskutieren weiterhin über Darts. Und wir sind bei der European Tour und beschäftigen uns mal mit dem Turnier in Saarbrücken. Das schwache deutsche Abschneiden zieht sich so ein bisschen dieses Jahr durch die European Tour, aber Kevin, Menzo Suljovic hat immerhin das Viertelfinale erreicht.
Ja, das ist richtig. Hat 2 sehr, sehr überzeugende Spiele gemacht gegen Mark Walsh und dann Stephen Bunting einen ordentlichen Whitewash verpasst. Und dann kam wieder so ein Spiel, wie ich es vorhin gesagt habe. Wie man es von Menzo in letzter Zeit dann immer wieder sieht. Also wenn er verliert, dann spielt er meistens nicht gut in letzter Zeit, sondern dann geht nicht viel. Also gegen Jelle Klaassen hat er es geschafft, 7 Darts am Stück an seinem Lieblingsdoppel, der Doppel 14, vorbeizuwerfen. Sowas, also das hätte man eigentlich erst erfinden müssen davor, so nach dem Motto. Also Menzo hat in letzter Zeit hin und wieder diese Durchhänger und Jelle Klaassen hat es gnadenlos ausgenutzt. Über Nico Blum würde ich aber dann doch gerne nochmal reden. Wenn ein 16-Jähriger bei seinem European Tour Debüt die 2. Runde erreicht, finde ich das schon erwähnenswert, wo du gerade bei den deutschen Spielern gewesen bist.
Ja, Marvin hat es ja vorhin schon mal angesprochen. Genau, der hat in der ersten Runde Josh Payne geschlagen. Und Marvin, da kann er durchaus drauf aufbauen für die Zukunft, oder?
Auf jeden Fall. Also fürs erste Bühnenspiel 85 Average, das war nicht schlecht. Und Josh Payne ist ja auch kein unbekannter Spieler, ist zwar noch recht jung, aber hat auch schon mal einen Titel auf der Pro Tour geholt. Also den muss man auch erstmal schlagen und das hat mir durchaus gefallen, wie unbekümmert und cool da Nico Blum agiert hat. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Er war ja schon in Jena fast dabei im Hauptfeld, das letzte Quali-Spiel knapp 6-5 verloren gegen Max Hopp und hat sich dann am Donnerstag relativ souverän qualifiziert und ja, in der 2. Runde gegen Christo Reyes auch nicht schlecht gespielt, aber Reyes hat einfach zu gut gespielt. Da kann man noch nicht erwarten, dass man dann die 90 Average von Reyes schlägt, aber das hat mir durchaus gefallen und macht Hoffnung auf mehr.
Ja, also da, ja, vielleicht der neue Max Hopp, Marvin?
Schwierig, ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Typen. Er kann natürlich jetzt aus einem ganz anderen Blickfeld kommen. Max Hopp hat den Druck und Nico Blum kannten jetzt wahrscheinlich nicht so viele vor diesem Turnier. Er wird die Super League weiterspielen, die Development Tour und natürlich auch die nächsten Qualiturniere auf der European Tour versuchen. Und ja, mit 16 Jahren ist, denke ich, noch eine lange Karriere drin und mal schauen. Also ich traue es ihm auf jeden Fall zu, vor allen Dingen, weil er ja auch im Interview, was Kevin am Samstag gemacht hat, gesagt hat, dass er gar nicht so viel trainiert zurzeit, also glaube ich schon, dass da noch Potenzial auf jeden Fall da ist.
Ja, Potenzial ist auch bei Jelle Klaassen, wie wir schon bei den anderen Turnieren drüber geredet haben. Mal wieder das Halbfinale, mal wieder hat es dann auch nicht für den ganz großen Wurf gereicht. Aber er hat immerhin gegen den späteren Sieger verloren, Michael. Peter Wright, der spielt eine richtig gute Saison, wie wir vorhin festgestellt haben. Aber der Sieg gegen Benito van de Pas, wenn ich mir die Averages so angucke, war der vielleicht nicht sogar ein bisschen zu glücklich?
Naja, also Peter Wright hatte im Finale eine beeindruckende Doppelquote und hat es dann hinbekommen, unter Druck stehend im Entscheidungslag ein hohes Checkout mitzunehmen. Ich glaube, es war eine 121, die er da ausgecheckt hat. Und ja, das zeigt natürlich auch, wie gut er mittlerweile in solchen Drucksituationen diese Checkouts mitnehmen kann, beziehungsweise dass er dann auch, wenn es um den Titel geht, zur Stelle ist. Das war ja bei den Major-Turnieren immer sein großes Problem. Hier auf der European Tour hat er jetzt von 3 Turnieren 2 gewonnen. Das ist eine sehr beeindruckende Bilanz. Das erinnert fast schon an Michael van Gerwen. Ja, das war wieder ein starkes Turnier. Es ist diesmal zwar nicht zum Finale mit van Gerwen gekommen, weil der früher ausgeschieden ist. Aber das dann so zu nutzen, auch gegen Benito van de Pas, der ja im Finale wirklich alles gegeben hat, der ein 110er Average gespielt hat und ja, einen zwischenzeitlichen Rückstand aufgeholt hat. Benito van de Pas hatte auch einen Matchstart und den nicht genutzt. Und ja, da muss man dann auch erstmal so cool bleiben auf Seiten von Peter Wright und das dann so mitnehmen.
Schon eine ziemlich bittere Niederlage für Benito van de Pas. So kurz davor, ich glaube, seinen ersten größeren Titel einzusammeln, Kevin, das ist eine Niederlage, an der man zu knabbern hatte.
Ich weiß es nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil Benito van de Pas bis vor kurzem nicht wirklich zufrieden war mit dem, was er da gerade macht. Also er hatte nicht richtig Spaß am Dartspielen bis zu diesem Wochenende in Saarbrücken. Da hat er dann am Sonntag noch im Achtelfinale 6-5 gewonnen und ich habe auch Tweets von Niederländern gelesen, die gesagt haben, Mensch, der stolpert sich so durch, hoffentlich fällt er nicht bald aus den Top 16 raus. Und ab dem Viertelfinale hat er dann mal richtig Gas gegeben. Und da habe ich größten Respekt, weil das kam von die Engländer würden sagen, from nowhere. Das war nicht zu erwarten. Und klar, er holt im Finale einen 3-5 Rückstand auf, vergibt einen Matchstart. Aber ich glaube, Benito van de Pas wird das Positive mitnehmen, dass er einfach 3 tolle Matches am Sonntag gespielt hat und sein zweites European Tour Finale erreicht hat. Also so wie ich ihn gestern habe in den Interviews reden hören. Auch wenn es natürlich schade ist und er den Titel gerne mitgenommen hätte. Also ich habe großen Respekt davor, wenn man im Finale gegen den momentan vielleicht besten Spieler, ja, der dieses Jahr schon 6 Turniere dann gewonnen hat, 110 plus spielt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also lustiger Fact am Rande, es gab an diesem Wochenende 9 Averages von über 103. Und Michael van Gerwen hat keinen einzigen gespielt. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz anmerken.
Aber wie bitter ist es denn, ein 110er Average im Finale zu spielen und es reicht trotzdem nicht, um das Match zu gewinnen, gerade wenn der Gegner über 10 Punkte im Schnitt weniger wirft. Marvin, da zeigt sich da doch wieder, Darts entscheidet sich auf die Doppel, ne?
Eben, das ist es. Peter Wright, es wurde ja gerade schon gesagt, die Doppelquote, die war unglaublich. Und er hat sich die Zeit genommen. Er hat ja relativ schnell gespielt dieses Wochenende. Also für seine Verhältnisse vom Wurfstil her war das sehr, sehr zügig. Aber bei den, zum Beispiel, zwischendurch hat er 116 gescheckt. Und die Checkouts kamen wirklich in den Momenten, wo Van der Pas auch sich gerade im Doppel gestellt hat. Also das war schon, ja, so gewinnt man Turniere. Das würde ich fast sagen, dass Peter Wright, er hat sich einfach gezeigt, was er in den letzten Wochen spielt. Also er hat sich so gesteigert, dass er solche Spiele mittlerweile gewinnt. Und solche Spiele gewinnen nur ganz große Spieler und im Moment ist Peter Wright einer dieser. Und ja, Van der Pas, klar, bitter, 110 verliert man nie gerne, aber ja, ich denke, er kann trotzdem viel mitnehmen aus dem Turnier.
Frag mal Raymond van Barneveld.
Ja.
Ja, Benito van der Pas hatte im Halbfinale vorher Ian White geschlagen mit 6-3 und wir haben über Michael van Gerwen gesprochen und der ist bisher noch nicht aufgetaucht bei den 4 Halbfinalnamen. Der Grund ist, Michael van Gerwen.
Er war nicht dabei.
Doch, er war dabei. Also er war nicht im Halbfinale dabei, das ist richtig. Michael, er ist im Viertelfinale an Ian White gescheitert und das mit einer ziemlich deutlichen Niederlage.
Ja, also genau das, was Peter Wright im Finale so besonders gut gemacht hat, das hat Van Gerwen an dem Tag überhaupt nicht hinbekommen, nämlich die Doppel zu treffen. Van Gerwen hatte eine Doppelquote, also er hat von 9 Versuchen nur einen einzigen getroffen und das ist doch sehr ungewöhnlich. Ja, ansonsten wäre der Average sicherlich auch höher gewesen. Also Van Gerven hat da durchaus gut gescored in dem Spiel, aber dann seine Chancen nicht mitgenommen. Und ja, das verwundert schon, weil man von Van Gerven da anderes gewohnt ist. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt auch nicht jede Niederlage von Van Gerven jetzt zu hoch hängen. Ian White ist dann auch jemand, der ja vielleicht immer so ein bisschen unterschätzt wird, weil er nicht zu den auffälligsten Persönlichkeiten da gehört, aber jetzt schon seit einigen Jahren ja konstant seine Leistung bringt. Da fehlen natürlich noch ein paar Prozente, um in die absolute Weltspitze zu kommen, aber der hat ja nun auch an diesem Wochenende bewiesen, was für hohe Averages er spielen kann. Er hat gegen Van Gerven eine 104 auf die Beine gestellt und ja, trotzdem Van Gerven, der hat seine Möglichkeiten gehabt, der hat nur ein einziges Leck draus gemacht. Das ist eine schwache Leistung von ihm und da muss er sich dann natürlich auch wieder steigern, aber das wäre dann natürlich auch.
Van de Pas war dann auch nicht nur derjenige, der Ian White geschlagen hat dann im Halbfinale, sondern er hat im Viertelfinale Rob Cross geschlagen. Über den müssen wir noch reden, den kennt jetzt der geneigte Darts-Zuschauer vielleicht noch nicht unbedingt, weil der Junge erst seit diesem Jahr auf der Tour ist, Kevin, aber der hat schon eine unglaubliche Entwicklung gemacht bisher.
Ja, man muss sagen, dass die Geschichte von Rob Cross ein bisschen früher schon begonnen hat. Im letzten Jahr bei den UK Open hat er, war gut unterwegs, ist dann im Endeffekt an Michael van Gerven gescheitert, meine ich.
Ja, ja. Ich glaube, so einen 9er hat er auch.
Ne? Genau, in dem Match hat Michael van Gerven 170 gecheckt und danach einen 9er geworfen. Ja, und dann hat Rob Cross die Challenge Tour gespielt. Das ist ja die Tour, die man spielt, wenn man keine Tourkarte hat. Und hat da auch Turniere gewonnen, hat sich dann im Januar die Tourkarte geholt und hat jetzt innerhalb der ersten knapp 3 Turniermonate fast 30.000 Pfund, glaube ich, eingespielt oder um die 30.000, wenn ich das so in der Weltrangliste sehe. Er ist in die Top 70 rein jetzt schon, kratzt an den Top 64 und das ist eine tolle Geschichte. Er hat seinen Job, seinen eigentlichen, aufgegeben, konzentriert sich nur auf Darts jetzt und das scheint eben auch so ein bisschen der Schlüssel zu sein. Ich bin sehr gespannt, wie weit Rob Cross dieses Jahr noch vordringen kann. Also wenn er so weitermacht, ich weiß nicht, würde mich auch die Meinung von Marvin interessieren, könnte er zur WM dann in den Top 32 stehen?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat ja auch im Interview gesagt nach dem Spiel, ich glaube, sein erstes Spiel war es, also sein Ziel ist es auf jeden Fall, alle TV-Turniere zu erreichen dieses Jahr und auch, der ist auf dem besten Weg. Also er hat dieses Jahr ein Pro-Tour-Turnier gewonnen, im ersten Jahr als Rookie quasi, und wie er spielt, der hat große Namen aus dem Turnier genommen, sich zu den UK Open gespielt, da stand er schon im Achtelfinale dieses Jahr. Und ja, die Engländer sagen oft gerne the real deal. Also, boah, ich habe Respekt für Rob Cross und ich glaube, da könnte einer ranwachsen, der die Großen in den nächsten Jahren ärgern kann.
Er hat bei dem Players Championship, also bei dem Pro Tour Turnier, was er gewonnen hat, hat er unter anderem auch Raymond van Barneveld geschlagen im Viertelfinale. Und dann 2 knappe Siege gegen Gavin Price und Mervyn King eingefahren. Das ist schon ein beeindruckendes Ergebnis fürs erste Turnier. Michael, was traust du Rob Cross in diesem Jahr zu?
Ja, man muss natürlich jetzt auch erstmal abwarten, ob er dieses Spiel, was er abseits der ja, großen Bühne auf der Pro Tour gespielt hat, ob er das auch auf die Bühne transportieren kann. Da ist der Druck dann natürlich nochmal ein anderer und ja, es hat schon in der Vergangenheit viele Spieler gegeben, die auf der Pro Tour sehr gut unterwegs waren, aber dann ja auf der großen Bühne nie ihre großen Leistungen bringen konnten. Zum Beispiel Andy Smith ist da, glaube ich, jemand, der ja auf der Pro Tour viele Turniere gewonnen hat, aber wenn man ihn dann bei den großen Events gesehen hat, da ist er meistens in der ersten Runde gescheitert. Deswegen sollte man sich da noch nicht zu früh aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen großen Prognosen. Aber ja, wenn man bedenkt, was Rob Cross in seinem Anfangsjahr jetzt schon alles gewonnen hat, da gibt es nicht viele, die Ähnliches vollbracht haben. Häufig waren es dann ja Spieler, die sich bei der BDO schon Namen gemacht haben und dann gewechselt sind. Er hat ja jetzt keine große BDO-Vergangenheit, sondern ja, das Einzige, was man von ihm wirklich gesehen hat, waren die UK Open im letzten Jahr. Und ja, dann im ersten Jahr auf der Tour schon solche Ergebnisse zu erzielen, das verdient großen Respekt.
Tut es absolut. Und zwei anderen Spielern können wir da gleich in dem Zusammenhang auch noch gratulieren. Daryl Gurney und Joe Cullen, auch zwei Top-32-Spieler, die ihre ersten Turniere gewonnen haben bei der Players Championship. Kevin, vor allem Daryl Gurney macht auf der Pro Tour derzeit einen ziemlich guten Eindruck, oder?
Ja, also es war fällig, ja, dass beide Spieler auch diese Titel gewonnen haben. Und weil du Daryl Gurney ansprichst, ja, er ist sehr gut unterwegs, war jetzt auf der European Tour jetzt mal nicht dabei, aber Gurney setzt fort, was er im letzten Jahr angefangen hat. Wenn er das mitnehmen kann zu den Major-Turnieren, wird er bald in den Top 16 stehen. Und er ist ja wirklich auch jemand, wo Barry Hearn gesagt hat, der Chef der PDC, dass das auch jemand ist für die Zukunft in der Premier League. Also er war bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, der am höchsten in der Weltrangliste platzierte Spieler ohne Turniersieg. Das hat er dann auch eingestellt. Dann war es Joe Cullen und der hat es jetzt auch eingestellt. Jetzt ist es im Übrigen Kyle Anderson, der am höchsten platzierte Spieler, der kein Turnier bislang gewonnen hat. Also beide, auch Joe Cullen, sind momentan gut unterwegs, wobei Gurney natürlich nochmal ein Stück stärker und stabiler ist als Cullen. Und ich gönne es auch beiden, muss ich sagen, weil beide auch Spaß machen so.
Also Kyle Anderson hätte mit ziemlicher Sicherheit die Weltmeisterschaft gewonnen, wenn man ihn dann hingelassen hätte. Das darf ich jetzt einfach mal so sagen, weil mir niemand widersprechen kann. So, ja, also Peter Wright gewinnt zwei Turniere auf der European Tour, Michael van Gerwen nur für seine Verhältnisse eins, scheidet relativ früh aus bei den beiden anderen Turnieren. Und
achso, Finale ist früh ausscheiden.
Für ihn schon, ja.
Na, selbstverständlich. Er verliert gegen Peter Wright in einem Finale. Das ist früh ausscheiden. Nein, okay. Also wir schauen mal, was demnächst so ansteht. Neben weiteren Events auf der European Tour, das nächste Major-Event ist noch eine Weile hin, das World Match Play im Juli. Aber Anfang Juni gibt's in Frankfurt am Main den World Cup of Darts und dort sind natürlich auch die Deutschen wieder dabei. Und Michael, mit welchem Team treten die dieses Jahr an?
Ja, das ist noch eine Frage, die noch nicht beantwortet werden kann. Also ein Spieler ist natürlich gesetzt, das wird Max Hopp sein. Der in der Weltrangliste vor den anderen deutschen Spielern mit großem Abstand führt. Allerdings, die anderen deutschen Spieler, die haben im Moment alle nicht so viele Punkte in der Rangliste. Da mussten ja auch einige wieder bei Null anfangen. Ich glaube, Gian Arthur, der hat dieses Jahr noch gar nicht wirklich gespielt. Also zumindest ist er noch nicht in die Hauptfelder gekommen. Und da kann sich natürlich dann auch noch einiges verschieben. Also da bin ich sehr gespannt, wer es denn dann tatsächlich schaffen wird, den zweiten Platz einzunehmen.
Ja, wird sicherlich interessant werden. Kevin, die Top-Nationen sind natürlich alle dabei. Wir wissen die Spieler natürlich noch nicht, sowohl bei den Schotten als auch den Engländern, als auch bei den Niederländern. Bei den Niederländern ist natürlich wieder die große Frage, theoretisch sind ja Michael van Gerwen und Jelle Klaasen dann dabei. Ja, klappt das dieses Jahr?
Ich denke, nein. Also man muss dazu auch sagen, dass Jelle Klaasen seine Hand operieren lassen wird Mitte Mai und dann wahrscheinlich bis zum World Cup gar nicht fit ist. Deswegen wird man dieses Jahr da gar nicht so groß diskutieren.
Gut, dann brauchen wir das auch nicht weitermachen. Die Fehde zwischen Van Gerwen und Jelle Klaasen haben wir, glaube ich, in einer unserer letzten Sendungen schon mal ausführlich diskutiert. Marvin, kurzes Wort noch zu den Engländern. Phil Taylor wird wohl auf seiner Abschiedstournee nicht Halt in Frankfurt am Main machen, ne?
Ja, das sind zumindest unsere Informationen, beziehungsweise eine Quelle hat uns dies verraten. Er wäre zwar von der Weltrangliste her natürlich dabei, aber hat angeblich freiwillig verzichtet auf das Turnier. Und so wie es ausschaut, werden es dann wahrscheinlich Adrian Lewis und James Wade sein, die England vertreten beim World Cup. Und ja, schade für die Fans, wenn es wirklich so kommt. Die hätten Phil Taylor sicherlich gerne nochmal bei so einem großen Turnier in Deutschland gesehen. Aber wenn der Mann das so entscheidet, dann muss man das natürlich auch respektieren.
Ist jetzt auch nicht das einzige Turnier, was Phil Taylor in dieser Saison auslässt. Also er hat ja die UK Open schon verpasst, weil die Qualifier gar nicht mehr spielt. Und wenn er bei der Linie bleibt, dann wird er sich ja auch für die European Darts Championship und für die Players Championship Finals nicht qualifizieren können. Und ja, da verwundert mich das dann schon, dass er diese Möglichkeit, wo er ja eigentlich ja gesetzt gewesen wäre, sofern sich da nicht noch was verschiebt, dass er die dann auslässt. Eigentlich wollte er ja die TV-Turniere tatsächlich alle mitnehmen in diesem Jahr.
Ja, eben. Und das wäre doch eine gute Möglichkeit gewesen, sich auch zum Grand Slam zu spielen, wofür Taylor auch noch nicht qualifiziert ist. Also mit einer Finalteilnahme wäre er dabei gewesen. Und an der Seite von Adrian Lewis wäre das sicherlich möglich gewesen. Dann wird er beim Grand Slam wahrscheinlich, wenn er nicht bei dem Matchplay oder beim World Cup was reist, auch nicht dabei sein.
Das wäre schade, gerade auf seiner Abschiedstournee. Und die Chance wäre tatsächlich, wie Marvin sagt, sehr groß gewesen. Immerhin sind Phil Taylor und Adrian Lewis ja Titelverteidiger beim World Cup nach dem spannenden Finale letztes Jahr gegen die Niederländer. Also wir werden auf jeden Fall dann bei Double Trouble darüber berichten. Das war's schon wieder mit einer Stunde Darts. Ich danke euch fürs Zuhören und ich danke vor allem meinen Gästen und danke Marvin insbesondere für seinen super Einstand heute. Ich hoffe mal, ihr hat's gefallen und er kommt wieder.
Gerne, gerne.
Und Riesendankeschön natürlich auch an Michael und Kevin. Kevin, viel Erfolg am Wochenende beim Goalball kommentieren. Schaltet da auf jeden Dankeschön. Fall rein bei meinsportradio.de und wir hören uns sicherlich spätestens im Juni nach dem PDC World Cup of Darts eventuell schon vorher wieder.
Ja, wir haben auch die Premier League, die zu Ende geht, also da werden wir sicherlich auch eine Sendung machen.
Definitiv. Michael ist sogar noch besser im Bild und will noch früher wieder agieren. Das ist super. Also, wir hören uns auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Double Trouble.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it. Auf Facebook/meinsportradio.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.